Das sind sie doch. 3. Oktober, was sagt Ihnen das? Richtig, Todestag von Franz Josef Strauß, aber auch Tag der deutlichen Einheit. Und es ist mir eine große Freude, diesmal etwas ganz anderes präsentieren zu dürfen. Manchmal muss man sich auch in Frage stellen, ausprobieren und neu erfinden, um sich treu zu bleiben. Und deshalb an dieser Stelle ein Mann, der mit der aktuellen Kamera untrennbar verbunden ist, Ernst Hirsch, erzählt jetzt in einem kleinen Film von Konrad Hirsch die Geschichte des Kameraauges von Dresden. Ich wünsche ganz viel Vergnügen und der Sachse sagt, es ist mal ganz was anderes. Bis dann.
Das ist der Original-Kinogong aus der alten Schauburg auf der Königsbrücker Straße. Und so können wir uns begrüßen mit diesen Klängen, die früher jeden Kinobesucher vor Beginn des Spielfilms begrüßten.
Ja, und auch verzaubert haben, weil das war das Zeichen, dass man jetzt in eine andere Welt eintritt.
Richtig.
Und das hat so, das sind so bedeutungsvolle Dinge, auch übrigens Konrad, herzlich willkommen, dass wir uns hier unterhalten dürfen. Und ich bin, ja, muss ich sagen, auch ergriffen, dass ich die Chance und die Möglichkeit bekommen habe, dich, lieber Ernst Hirsch, und dich, lieber Konrad, hier begrüßen zu dürfen, sozusagen in den eigenen Hallen. Und ich habe auch noch nie ein Doppelinterview geführt. Und uns heute mal hier unterhalten zu können, ist für mich alleine eine Riesenbereicherung. Und du hast ein ganz schönes Buch geschrieben, Das Auge Dresdens.
Richtig. Und diesen Titel habe ich mir nicht selbst zugelegt, den hat eine Journalistin, die Eva Ursula Peterreitz, wir kennen uns seit über 60 Jahren, hat die mal für einen Zeitungsartikel erfunden. Das Auge Dresdens. Und das habe ich gerne angenommen, weil ich ja seit 1953 in Dresden filmisch tätig bin. Aber die eigentliche Tätigkeit oder ein bisschen die filmische Sache habe ich schon von meiner Mutter sozusagen unbewusst übernommen. Die hat nämlich schon 1936 gefilmt und einen Lebenslauf begonnen mit meinen ersten Schritten. Das war der Anfang dieser ganzen Geschichte. Der Film ist gerettet worden über den Angriff. Und das war für mich eigentlich, als ich als Jugendlicher und als Junge immer mir die Filme angesehen habe, war das für mich unbewusst ein Ansporn, um diese Tätigkeit zu ergreifen. Und so ist es sicher auch beim Konrad dann gewesen.
Es lag sozusagen in der Familie.
Ja, auch meine ersten Schritte wurden von ihm dokumentiert. Und da gab es noch keine Videokameras. Das waren die richtigen 16mm oder 35mm Filmkameras.
Ja, und du hast ja als kleiner Junge schon mit einem Trickfilm begonnen, mit Lego-Steinen.
Hat er Playmobil aus dem Westen, Playmobil-Figuren, eine dramatische Indianergeschichte. Mit der Einzelbildkamera 16mm Film, du musstest immer ein Bild machen, die Figuren ein Stück weiter schieben, wieder ein Bild machen.
Wahnsinn.
Also, ja, das war mein erster Film.
Den könnt ihr mit einblenden, das ist ein ganz netter, kleiner, lustiger Film, der ist sogar digitalisiert. Nicht? Ja, also man kommt vom Hundertsten ins Tausendste, aber wir wollen bei der Sache bleiben.
Was ist denn die Sache?
Die Sache ist eine Frage gewesen nach der Bildauffassung und nach dem Bildgeschehen.
Ja, und dass du eben immer, dass du mit dem Herzen gut gesehen hast. Und wie gesagt, ich habe dich noch kein bösartiges Wort über irgendjemand sagen hören. Und ich hatte auch einen riesigen Respekt, weil man geht ja nicht einfach nur zu den Leuten und sie sind doch der und ich weiß, du bist dann irgendwann, hast du gesagt, da warst du schon 50, muss man mal sagen, und hast irgendwann gesagt, nee, ich halte das hier nicht aus, mir ist das zu eng, und bist dann irgendwann aufgebrochen in eine andere Welt.
Das war 1986. Wir haben uns entschieden, oder ich mit Familie, einen Ausreiseantrag zu stellen. Und Konrad war ja erst 12 oder 13, als wir dann doch 89 weggegangen sind. Mhm. Und wie hat er das empfunden?
Na, ich glaube, die Entscheidung wegzugehen hat auch ein bisschen damit zu tun, dass er das Auge von Dresden ist. Das Auge hat viel gesehen in den 80er Jahren. Er war unterwegs. Er hat ja auch Industriewerbefilme gemacht mit einer Berliner Firma, AG Werbefilm Berlin. Ja. Und dadurch ist er in viele Industriebetriebe gekommen und hat den Niedergang gesehen, wie dort die Mangelwirtschaft herrschte, wie alles kaputt ging, wie es an jeder Ecke bröckelte. Und das war sicher auch ein Grund. Aber der andere Grund, den ich sehr, sehr schätze, ist, meine Eltern haben an mich gedacht. 1976 geboren, 86, als die Eltern den Ausreiseantrag gestellt haben, war ich 10 Jahre alt. Dann haben die immer gesagt, wir sind keine Arbeiter, du wirst nie Abitur machen können, du wirst nie studieren können. Was wird mal aus dir? Lass uns ein völlig neues Leben beginnen. Und dann sind wir am 3. Oktober 89, nach 3 Jahren Wartezeit, 3. Oktober früh, mit dem Auto vollgepackt, nach dem Westen ausgereist.
86.
86 haben sie den Ausreiseantrag
gestellt. Und 89 seid ihr erstmal.
In Dresden fuhren die Flüchtlingszüge ja aus Prag durch die Stadt ja abends. Und wir sind früh hier aufgebrochen, sind aber bei dieser Entscheidung geblieben. Ja. Und es war richtig so.
Obwohl auch natürlich man Verluste hatte. Mein Vater hatte ja ein sehr schönes Haus am Elbhang. Das war dann weg. Das musste man ja verkaufen, wenn man einen Ausreiseantrag gestellt hat.
Habt ihr das wiedergekriegt wenigstens nach der Kehr?
Nee, das hatten wir an Freunde, Bekannte okay verkauft. Da kann man dann schlecht wieder hingehen und sagen, jetzt wollen wir es wieder zurückhaben. Und am Ende sind das materielle Dinge. Was zählt, ist der Schritt nach dem Westen.
In dem Falle wirklich die Freiheit.
Ja, und ein völlig neues Leben zu beginnen. Diese Flexibilität, die hätten meine Eltern sonst möglicherweise nie erreicht. Mhm. Und das schätze ich bis heute. Also gerade in den Diskussionen, Ossi, Wessi, spielt gar keine Rolle für uns. Mhm. Hat nie eine Rolle gespielt. Weil einfach es im Westen für ihn glücklicherweise weiterging mit interessanten Aufgaben. Und er dort genauso geschätzt wurde von Peter Schamoni, dem Filmemacher, wie Peter Schamoni vielleicht einen westdeutschen Kameramann geschätzt hätte. Also ein großes Glück, absolute Gleichberechtigung. Ja. Trotzdem auch von Peter Schamoni diese wunderbare Geste, ich sag mal Flüchtlingshilfe, die Ostflüchtlinge aufzunehmen, meinen beiden Eltern einen Job zu geben. Und ich war als Kind dabei und durfte assistieren und lernen, wie man Filme macht. Mhm.
1989 im Oktober, selbst nach der Maueröffnung, konnte man noch nicht sagen, wie es weitergeht. Es hätte genauso die DDR weiter bestehen können. Mhm. Es war alles noch offen. Erst nach der Rede von Kohl am 9. November 1989 vor der Frauenkirche, wo die Massen nach einer Einheit riefen, hat es sicher auch in der politischen Führung der Bundesrepublik einen Umschwung gegeben und gesagt, wir müssen zu dieser deutschen Einheit kommen.
Gerade in diesen Tagen empfinden wir uns in Deutschland wieder als eine deutsche Familie. Wir alle haben das empfunden in diesen Wochen und Tagen. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation.
Wir hatten das Glück, dass wir quasi schon zu Weihnachten wieder zurück konnten, die Großmutter besuchen. Andere Leute, die nach dem Westen gegangen sind, mussten jahrelang warten. Wir konnten pendeln, wieder zurückkommen. Und die Eltern sind dann zurückgekommen, als es losging mit dem Wiederaufbau der Frauenkirche, wieder nach Dresden zurück. Ich war schon ein bisschen eher wieder zurückgekommen, um hier auf die Schule zu gehen. Und ich muss sagen, ich habe die Zeit damals, die 90er Jahre in Dresden, sehr genossen.
Das war spannend.
Die Neustadt, diese Aufbruchstimmung, ja. Der Elbhang, dieser Zusammenhalt in den 90er Jahren. Ich war froh, dass ich das dann wieder hier erlebt habe. Mhm. Und das ist was ich jetzt sehr vermisse.
Ja, man fragt sich, wo ist das hin? Ne? Wo ist diese... Apropos... Die Frauenkirche, also kam der Auftrag auf dich zu oder hast du gesagt, ich würde das gerne machen? Also gab es dann Auftraggeber?
Überaus. Ich muss vielleicht ein bisschen zurückgehen. Was bedeutet die Frauenkirche für mich und meine Familie? Mein Vater war, also ab 1928, glaube ich, im Kirchenvorstand der Frauenkirche. weil er dort geboren war in der Friesengasse und er hatte eine Verbindung zu dieser Kirche. Und ich bin da getauft worden und diese Ruine der Frauenkirche in Verbindung mit dem Erlebnis der Zerstörung der Stadt, mitten in der Stadt den Angriff überlebt mit den Eltern, hat eine solche innere Verbindung zu der Stadt und auch zu diesem Bauwerk geschaffen, dass, als es hieß, der Ruf aus Dresden, wir versuchen den Wiederaufbau, habe ich erstmal auch ein bisschen gezweifelt, muss ich sagen. Ja. Ich war nicht dagegen, aber ich dachte, wird das gelingen? Und als es anfing, die Trümmerberäumung, bin ich sofort von München her noch immer wieder nach Dresden gefahren und habe begonnen eine Dokumentation. Aber jetzt die Frage, war es ein Auftrag? Nein, es war ein innerer Auftrag. Es war kein Auftrag der Fördergesellschaft oder von irgendjemandem von außen, sondern ich habe ganz selbstständig begonnen, weil ich mir dachte, das musst du dokumentieren. Ich habe aber von Anfang an gesagt, alle erzielten Erlöse durch die Kassetten, durch den Verkauf von Videokassetten, geht ausschließlich für die Fördergesellschaft.
Sehr gut.
Und am Anfang war ja die Nachfrage nach solchen Videokassetten sehr groß. Ja. Die Frauenkirchenfördergesellschaft hat tausende solcher Kassetten verkauft und der Gewinn ist an die Fördergesellschaft. Das hat mir auch ermöglicht, denke ich, 13 Jahre lang den gesamten Wiederaufbau zu dokumentieren mit meiner Frau Cornelia. Konrad hat auch teilweise mitgemacht. Und es sind insgesamt 400 Stunden Material entstanden und 7 Filme. Das ist doch für mich gesehen eine
alleine das wäre ja schon eine Leistung.
Eine Lebensleistung. Ja. Und dann kam noch die wunderbare Geschichte, dass der Direktor der Sächsischen Landesbibliothek, Herr Professor Bürger, sagte, diese Dokumentation kommt in unsere Mediathek und dort ist sie eingestellt und alle 400 Stunden kann man da ansehen und man kann alle Filme ansehen. Es sind alleine 650 Namen verschlagwortet, wie man sagt, im Bibliotheksdeutsch.
Ja.
Man kann jederzeit weltweit ohne Gebühren
Zugriff
zu diesen Filmen.
Ja.
Und sie liegen nicht in irgendeinem Archiv. Man muss nicht betteln und fragen, können wir das uns ansehen, können wir da mal einen Ausschnitt nehmen. Nein, das ist frei zugänglich. Das ist eigentlich für mich das die größte Befriedigung, dass die Dinge so genutzt werden, jetzt was die Frauenkirche betrifft.
Ich habe mal gesagt, wenn man in Dresden geboren ist, will man doch nie wieder von dieser Welt gehen. Weil das ist so schön hier. Also wenn es auf der ganzen Welt so wäre wie hier, schöner geht's nicht.
Ja.
Ja, also wir haben schon, und du ja auch, und du auch, Konrad, eine tiefe Verwurzelung zu dieser Stadt.
Das ist eigenartig, aber das hat schon frühe Wurzeln. Es ist schon früher, wenn man liest, wenn Fremde hierher kamen oder Kügelchen oder andere, die ihre Lebensberichte über diese Stadt geschrieben haben. Selbst Goethe, der zigmal hier war in Dresden, es war eine eigenartige Atmosphäre. Es begann schon der Süden, also man hatte schon Italien vor sich, der blaue Himmel und die südliche Atmosphäre und dann natürlich die Kunstschätze. Die Kunstschätze sind das Lebenselixier unserer Stadt. Und da muss ich immer wieder sagen, ich habe 1956 erleben dürfen, wie die Schätze der Gemäldegalerie in großen Möbelwagen wieder kamen.
Von den Russen?
Will ich gerade erläutern, sie kamen in großen Möbelwagen, wurden ausgepackt, die Bilder. Es war beschlossen worden, alle Kunstschätze aus der damaligen Sowjetunion wieder nach Dresden. Nicht nur die Gemäldegalerie, auch die Schätze des grünen Gewölbes, die Schätze der Rüstkammer. Alles ist wieder zurückgekommen und bitte, was wäre Dresden heute ohne diese Kunstschätze? Es wäre eine durchschnittliche Stadt, die Gemäldegalerie wäre nicht wieder aufgebaut worden, das Schloss schon gar nicht, das wäre vielleicht sogar noch abgerissen worden in der DDR. Es hatte nur zu große Schuttmassen, da hat man das nicht geschafft.
Ich glaube, das war der Grund.
Das war der Hauptgrund. Und alle Kunstschätze waren ja zum Glück bei Beginn des Zweiten Weltkrieges ausgelagert worden. Mhm. Und dadurch sind sie überhaupt erhalten geblieben. Ich habe auch einen frühen Film gedreht, der heißt Die Heimkehr der Madonna. Und zwar über die Rettung der Dresdner Kunstschätze. Das ist in den frühen 80er Jahren gewesen. Mhm. Sodass also diese Verbindung für mich durch die Kenntnis dieser Situation, durch diese Rettung und die Wiederkehr und natürlich der Zwinger, das war mein erster Film. Noch als Lehrling habe ich begonnen, 1952, 51 schon, mit einer geliehenen Filmkamera im Zwinger Aufnahmen zu machen. Hatte niemand gesagt, du musst dort filmen. Das hat mich einfach interessiert und ich habe es gemacht. Und der Film ist zum Glück erhalten.
Ja, ist erhalten, ja. Und du hast auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, die Aufnahmen auch vom alten Dresden, richtig. Hast du die gemacht?
Nein, ich habe eine Sammlung aufgebaut von alten Dresden-Filmen. Die frühesten Filme im Archiv sind von 1903, eine besondere Geschichte. Und so geht es besonders in den 20er Jahren, es geht immer weiter, 30er Jahre, als die ersten Tonfilme kamen, sodass es kontinuierlich ein Archiv gibt, ich denke, für diese Stadt einmalig.
Einmal, absolut. Ja.
Es ist eine unendliche Geschichte.
Oh, gibt es einen Lieblingsfilm, wo du sagst, also da ist meine, gut, du hast jetzt schon gesagt, die Frauenkirche, aber du hast ja immer gesucht, wieder die Dinge, ach, das könnte mich interessieren, also diese Wissbegier und Neugier, also das ist ja unglaublich.
Es gibt einen Film, den ich schon sehr früh in einer Originalkopie im Archiv habe, der hat den eigenartigen Titel Die fahrende Stadt.
Die fahrende Stadt?
Kann eine Stadt fahren?
In der Fantasie schon?
Ja,
auf der Elbe?
Nee. Du kannst durch die Stadt fahren, mhm, als Person. Und weshalb die fahrende Stadt? Es ist nämlich eine Stadtrundfahrt. Es gab bei den Dresdner Verkehrsbetrieben so gläserne Wagen, ja, die fuhren auf dem Theaterplatz ab, da war die Abfahrt mit Kurbel, und dann stiegen die Gäste ein und dann gab es eine Linie durch die Stadt zu den markantesten Punkten. Man fuhr durch die Stadt. Also die Stadt durchfuhr, die fahrende Stadt. Das ist mein Lieblingsfilm.
Okay.
Meine Damen und Herren, bitte einsteigen zur Straßenbahnrundfahrt durch Dresden. Dresden, die türmerreiche Barockstadt am Elbestrom, ist eine Stadt der lesendsten Kunstschätze. Sie ist ein Kulturmittelpunkt Deutschlands. Dort links, auf einem Teil der ehemaligen Stadtmauer, sehen Sie die Brühlsche Terrasse. Im vergangenen Jahrhundert nannte man sie zu Recht den Balkon Europas.
Ja, die Zeit geht immer weiter, Uwe. Es ist auch in technischer Hinsicht, es ist immer ein Fortschritt, kann man schon sagen. Nicht? Angefangen habe ich noch mit einer Stummfilmkamera, bloß mal um das zu sehen. Ja. Es war noch ohne Ton. Dann kamen Kameras hinzu, die ich auch in meiner Sammlung habe, die wurden mit Motor angetrieben. In Dresden wurde eine Kamera erfunden von Goldberg bei Zeiss Ikon mit Federwerk. 1920.
Ach so, so
brrrr, genau. Das, dann so, ja. Das war die erste mit einem Federwerk betriebene Kamera. Alleine ein Thema könnte man lange erzählen, womit die entfesselte Kamera möglich war.
Herrliches.
Man konnte jetzt die Kamera frei bewegen, ohne dass man drehen musste. Und so ging es immer mit dem technischen Fortschritt bis heute, wo die Digitalisierung so weit fortgeschritten ist, dass ich selbst mit dem neuesten Handy, wie man heute so sagt, Filme drehen kann, ja, in bester Qualität.
Ja, du bist also immer auch auf der Höhe der Zeit gewesen, nie im Sinne, das gefällt mir übrigens auch sehr gut, im Sinne von früher war es schöner und noch früher war es noch schöner, Also du gehst auch mit der Zeit,
immer.
Du hast immer ein offenes Herz und sagst, ja gut, wenn es so ist, dann ist es so. Und dann muss man sich eben auch arrangieren und vielleicht auch ein Mensch des Kompromisses.
Auch, muss man auch sagen. Und der gesellschaftliche Fortschritt wird immer weitergehen. Und das ist also in diesem Sinne bin ich auch froh, dass das auf Konrad eingewirkt hat und dass er das übernommen hat. Und auch seine Frau, seine Mutter, Cornelia müssen wir auch erwähnen, die also immer mitgearbeitet hat als Assistentin. Und so ist das eine Art Familiengeschichte geworden, nicht?
Also es gibt so viele Dinge, die erwähnenswert sind. Und ich finde alleine, dass wir jetzt mal einen kleinen Ausschnitt, wir können das ja auch jederzeit gerne fortsetzen, die Möglichkeit hatten, auch etwas anzureißen und zu sagen, Mensch, das könnte spannend sein. Besser geht's gar nicht.
Gar kein Problem.
Lieder, Märchen und Geschichten, auch ein bunter Blumenstrauß, sind ein Gruß für brave Kinder aus dem Butzemannhaus.